Ich bin ein Kind der 70er und 80er Jahre, geboren 1970 und aufgewachsen im ersten Teil meines Lebens ganz normal sehend. Von meiner irgendwann später drohenden Erblindung wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Und so wie ganz viele Kinder in diesem Alter habe auch ich natürlich gerne Fernsehen geschaut. Erstmal so die ganz normalen Kindersendungen, die es gab. Und irgendwann ist man dann der Kindheit entwachsen, ins junge Jugendalter hineingekommen. Man durfte länger aufbleiben und natürlich auch ein bisschen spannendere Sachen abends anschauen. An einem Freitag war es oftmals so, dass man Der Alte geguckt hat oder Derrick oder Tatort. Und das alles hat mir wenig ausgemacht. Irgendwie wusste ich, das sind irgendwie frei erfundene Krimis. Das ist nicht wirklich passiert. Aber eine Sendung, die hat es mir dann doch angetan und mir ein bisschen zu schaffen gemacht. Ich hatte immer so ein bisschen mulmiges Gefühl in der Magengegend und hatte hinterher, wenn ich die Sendung geschaut habe, auch Angst, beispielsweise nochmal eben nach draußen im Dunkeln zu gehen oder ähnliches. Das war natürlich die Sendung Aktenzeichen XY, die es heute immer noch gibt und damals von Eduard Zimmermann erfunden wurde, lange Zeit von ihm bis ins hohe Alter hinein auch moderiert wurde. Was Eduard Zimmermann und die Sendung Aktenzeichen XY mit einer Bank zu tun hat, die ich vor einiger Zeit mal näher mir angeschaut hatte, kopfschüttelnd, weil ich es nicht verstehen konnte, das erzähle ich euch nach dem Intro. In den 70ern, wahrscheinlich auch schon in den 60ern, sind einige Fälle relativ spektakulär in den Medien aufgekommen. Es ging dabei um Anhalter, die halt irgendwo in ein fremdes Auto mit eingestiegen sind oder in einen LKW und dann tot irgendwo aufgefunden wurden. Das waren gar nicht mal so viele Fälle. Ich habe mal irgendwann eine Dokumentation über das Ganze gesehen, die natürlich viel später erst aufgenommen wurde. Und dort wurde gesagt, dass das gar nicht so wahnsinnig viele Fälle waren. Aber es wurde zu einem Steckenpferd für Eduard Zimmermann, der gefühlt in jeder zweiten Sendung auf solche Fälle eingegangen ist und eben deutlichst davor gewarnt hat, bei fremden Menschen ins Auto einzusteigen, weil fast immer, gefühlt sage ich ja, was dabei schief geht und passiert. Uns wurde aufgrund dessen auch von unseren Eltern immer wieder eingebläut, um Himmels Willen, ihr steigt auf gar keinen Fall in irgendein Auto ein. Egal was passiert, egal was euch angeboten wird. Ich bin der Meinung, das sollte man auch heute noch immer zwingend mit den Kindern tun, dass die Bescheid wissen, dass das auf gar keinen Fall gut sein kann und auch nicht gut ausgehen kann. Es gibt immer noch genügend Fälle, wo Kindern etwas ganz Schreckliches passiert, weil sie bei irgendjemandem ins Auto einsteigen oder aber irgendwie mit jemandem mitgehen oder wie auch immer. Mir persönlich ist das als Kind einmal passiert. Da war ich, glaube ich, mit einer Freundin oder so unterwegs und es war ein Auto, das quasi neben uns angehalten hatte und der Fahrer hatte die Scheibe runtergekurbelt und irgendwie nach dem Weg gefragt. Ich bin mir aus der heutigen Perspektive aber nicht mehr sicher, ob er irgendwie überhaupt versucht hat, dass wir bei ihm ins Auto einsteigen sollten. Das heißt, es kann sein, dass er einfach nur nach dem Weg gefragt hatte. Aber man wurde damals so viel und so intensiv instruiert, dass schon das ein mulmiges Gefühl bei uns Kindern ausgelöst hatte. Wenn einfach nur jemand die Scheibe runtergedreht hat und uns angesprochen hat, dann hatten wir eigentlich schon Schiss. Eduard Zimmermann hat diese Fälle immer wieder in seinen Sendungen durchgenommen und es war immer sehr schaurig, wenn man dann gesehen hat, wie junge Frauen, junge Mädchen bei irgendwelchen Leuten ins Auto eingestiegen sind und dann eben verschwunden sind, bis man sie dann irgendwo tot im Feld oder im Wald oder wo auch immer aufgefunden hatte. Deswegen wurden wir extremst davor gewarnt. Ich kann mich dran erinnern, da war ich, glaube ich, ca. 19 Jahre alt, als ich durch Verden hindurchfuhr, dann raus aus dem Ort. Da ist dann eine größere Kreuzung, die musste ich überqueren. Und rechts ist ein Streifen gewesen, da konnten Busse anhalten. Und dort stand ein junges Mädel mit dem Daumen nach oben. Das heißt, die wollte gerne mitgenommen werden. Und ich habe wirklich bei mir noch so gedacht, ist das nicht ganz schön gefährlich, was die da tut, weil ich eben so aufgewachsen bin. Ich bin dann rechts ran, habe angehalten, habe sie mitgenommen. Einfach nur, weil ich Angst hatte, dass die vielleicht sonst bei irgendeinem ins Auto einsteigt, der es nicht gut mit ihr meint. Normalerweise habe auch ich keine Anhalter und Anhalterinnen mitgenommen. Also ich sag ja, wir hatten wirklich, ja, direkt ein bisschen Angst vor solchen Begegnungen, weil wir unsere Kindheit eben so verlebt haben. Wir wurden so erzogen und aufgezogen. Und deswegen habe ich auch keine Anhalter mitgenommen und Anhalterinnen. In diesem Fall war ein junges Mädel, habe ich mir gedacht, was soll die dir denn jetzt tun? Und es ist wahrscheinlicher, dass sie irgendwo einsteigt und ihr jemand was tut. Deswegen bin ich angehalten, habe sie dann mitgenommen. Weiß aber noch heute, dass ich trotzdem ein komisches, mulmiges Gefühl hatte. Sie saß auf dem Beifahrersitz, hatte sich bei mir so ein bisschen umgeschaut im Auto. Und ich weiß noch wie heute, dass sie in der Mittelkonsole, da hatte ich so ein Rubik-Zauberwürfel in Kugelform, habe ich mal geschenkt bekommen als Schlüsselanhänger. Also quasi den Rubik-Würfel, so ein Zauberwürfel als Ball, gab es auch. Und den hat sie sich rausgenommen und damit herumgespielt. Und ich weiß noch, dass ich immer so aus dem Augenwinkel sie immer beobachtet hatte, was sie jetzt tut. Also ihr müsst euch das wirklich mal vorstellen, dass man so übervorsichtig war, dass man wirklich ganz genau aufgepasst hat, was da jetzt alles passiert. Ist natürlich nichts passiert. War ein ganz normales Mädel, die sich freute, dass sie jetzt für lau von einem Ort zum anderen käme. Ich habe sie dann auch gefragt, wo sie denn raus müsse. Und dann sagte sie mir den Ort. Und dann fragte ich sie, ob ich sie irgendwo speziell da absetzen sollte. Sagt sie, nee, das reicht schon dort an der Hauptstraße. Mir ist ganz klar, warum sie das gemacht hat. Zumindest so vorsichtig ist sie dann gewesen, dass sie sich nicht direkt bis nach Hause, also bis vor die Haustür hat bringen lassen. Zumindest so vernünftig war sie dann, ja. Und so habe ich sie dann in dem Ort rausgelassen und bin dann weitergefahren. Ist also natürlich nichts passiert, ihr nicht, mir nicht, alles gut. Aber trotzdem hatte ich immer wieder dieses komische Gefühl im Bauch, wenn rechts irgendwie welche standen und mitgenommen werden wollten. Und ich habe, wenn das Frauen waren, habe ich immer gedacht, Mensch, seid ihr unvorsichtig. Das als lange Vorgeschichte, damit ihr versteht, warum ich kopfschüttelnd vor einer Bank stand. In Eistrup steht sie am Bahnhof und es ist eine blau angestrichene Bank mit Schildern daran. Auf den Schildern stehen offensichtlich wohl Ortsnamen und ich habe mich natürlich dafür interessiert, was ist denn das? Und wenn man genauer drauf achtet, was man blindlings nicht kann, also nur wenn es einem jemand sagt, es gibt auf dem Lande des Öfteren solche blauen Bänke. So, und jetzt muss man nur noch in Erfahrung bringen, was hat das denn auf sich? Was hat das zu bedeuten? Wofür sind die da? Und da ich euch das nicht unbedingt erzählen muss, kann ich das mit Arana machen. Das heißt, hört mal zu, wofür diese blauen Bänke auf dem platten Lande gedacht sind.
Die blaue Mitfahrerbank ist ein innovatives Konzept, das in vielen ländlichen Regionen eingeführt wurde, um die Mobilität der Einwohner zu verbessern. Besonders in Gebieten, in denen der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt ist oder ganz fehlt, bietet die Mitfahrerbank eine praktische und umweltfreundliche Alternative. Historie und Ursprung: Die Idee der Mitfahrerbank hat ihren Ursprung in Deutschland und wurde in den letzten Jahren in verschiedenen Gemeinden und Städten umgesetzt. Inspiriert von traditionellen Mitfahrgelegenheiten und dem Wunsch, nachhaltige Mobilitätslösungen zu schaffen, wurde die Mitfahrerbank als sichtbares Zeichen für spontane Mitfahrgelegenheiten entwickelt. Sie ist oft blau, um Aufmerksamkeit zu erregen und sich von anderen Bänken abzuheben. Wie funktioniert die Mitfahrerbank? Das Konzept ist denkbar einfach. Eine speziell gekennzeichnete Sitzbank wird an strategisch günstigen Standorten innerhalb einer Gemeinde oder eines Ortes aufgestellt. Diese Standorte sind in der Regel an gut frequentierten Straßen oder in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten zu finden. Einwohner, die eine Mitfahrgelegenheit suchen, setzen sich auf diese Bank. Autofahrer, die bereit sind, jemanden mitzunehmen, erkennen die Bank und wissen, dass die dort sitzenden Personen eine Mitfahrgelegenheit suchen. Die Fahrer können dann anhalten und das Ziel des Mitfahrers erfragen. Oftmals sind an den Bänken auch Schilder mit den möglichen Zielorten angebracht, die die Kommunikation erleichtern. Vorteile der Mitfahrerbank: Die Mitfahrerbank ist umweltfreundlich, dadurch, dass Teilen von Fahrtenemissionen reduziert werden. Sie ist kosteneffizient, da Nutzer keine zusätzlichen Kosten für den öffentlichen Verkehr oder das eigene Fahrzeug haben. Die Mitfahrerbank fördert die soziale Interaktion und stärkt das Gemeinschaftsgefühl, da sie den Austausch zwischen Dorfbewohnern fördert. Sie bietet Flexibilität, da sie eine alternative Möglichkeit bietet, von A nach B zu gelangen, im Gegensatz zu festen Busfahrplänen. Wer steckt dahinter? Die Umsetzung der Mitfahrerbank wird oft von lokalen Initiativen, Vereinen oder der Gemeinde selbst organisiert. In vielen Fällen gibt es Förderprogramme oder Unterstützung durch regionale Verkehrsverbände oder Umweltschutzorganisationen. Diese Gruppen arbeiten zusammen, um die Bänke zu installieren, die Bevölkerung zu informieren und die Nutzung zu fördern. Herausforderungen: Trotz der vielen Vorteile gibt es auch Herausforderungen. Die Sicherheit der Mitfahrer und Fahrer muss gewährleistet sein, was durch klare Verhaltensregeln und das Bewusstsein für potenzielle Risiken unterstützt wird. Außerdem ist die Akzeptanz und Bekanntheit der Mitfahrerbank ein entscheidender Faktor für ihren Erfolg.
Erkennt auch ihr die Diskrepanz zwischen meinem Erwachsenwerden, meinem Aufwachsen und heute diesen blauen Bänken? Damals wurden wir gewarnt und jetzt stellt man extra Bänke auf, damit man sich draufsetzen kann und mitgenommen wird. Ich würde ja nichts sagen. Ich könnte jetzt sagen, vielleicht sind die Zeiten sicherer, besser geworden, obwohl ich das wirklich arg anzweifeln möchte. Übrigens, die Kriminalstatistiken sagen genau das aus. Also wir haben ja immer so das Gefühl, dass alles um uns herum unsicherer wird und man sich kaum noch raustrauen kann in irgendwelche dunklen Straßen. Laut der Kriminalstatistiken war es vor Jahrzehnten viel, viel gefährlicher draußen, als es heute ist. Aber gut, trotzdem, die schlechten Gefühle bleiben ja durchaus. Und ihr wisst, dass ich ganz viel True Crime Podcasts höre. Und da gibt es nach wie vor diese unendlich vielen Fälle, also zu viele Fälle jedenfalls, wo Menschen, insbesondere natürlich junge Frauen, mitgenommen werden und dabei ums Leben kommen. Ist noch gar nicht so lange her, da gab es einen sehr berühmten Fall. Ich glaube, da ist eine junge Frau, die von Leipzig aus Richtung Bayern, glaube ich, reisen wollte, ist bei einem Lkw-Fahrer eingestiegen und dabei halt ums Leben gekommen. Und ich will euch ersparen, was dann noch alles Schlimmeres passierte. Das heißt, diese Fälle gibt es nach wie vor noch und deswegen stand ich vor dieser blauen Bank und hatte so ein bisschen ungläubiges Kopfschütteln. Ich weiß nicht, auf der einen Seite finde ich es natürlich auch eine total coole Idee, dass man sich auf so eine Bank einfach draufsetzen kann, in der Hoffnung, irgendein Auto hält an, man kann mitfahren, es ist relativ unproblematisch, es ist kostenlos und ich komme einfach jederzeit von A nach B. Auf dem Lande ist das nämlich nicht ganz normal. Hier fahren beispielsweise am Sonntag und am Samstag auch und an Feiertagen keinerlei Busse. Das heißt, hier kommt man wirklich von keinem Fleck zu einem anderen an Wochenenden. Was will man denn dann noch machen, wenn man jetzt nicht irgendjemanden weiß, der einen vielleicht abholen könnte? Selbst wenn man sagen würde, na nimm dir mal lieber ein Taxi. Es ist nicht selten der Fall, dass die örtlichen Taxiunternehmen hier sagen, man muss so ein Taxi vorher anmelden. Das geht gar nicht, dass man spontan hier einfach mal eben anruft und sagt, ich brauche ein Taxi. Dann sagen die, ja, ist schön, dass du es brauchst. Hättest du uns gestern oder vorgestern mal sagen müssen, dann hätten wir jetzt eins für dich. So haben wir beispielsweise keine Fahrer oder wie auch immer. Man muss das wohl offensichtlich anmelden. Es ist nicht alles schlecht auf dem Lande. Es gibt die sogenannten Ruftaxis. Das sind dann Bushaltestellen, Schildchen, da steht dann eigentlich eine Mobilfunknummer dran und da ruft man dann an. Paar Stunden vorher muss man das auch tun, kann man also auch nicht sagen, ich brauche jetzt irgendeine Beförderungsmöglichkeit, sondern man muss das schon 3 Stunden vorher anmelden oder besser noch 6 Stunden. Und dann muss man sich da wieder hinstellen und dann kommt ein Sammelbus, so ein 9-Personen-Bus und dann kann man da einsteigen. Entweder ist man allein oder es werden noch mehr Leute rein zufällig abgeholt. Und diese Kleinbusse, die sammeln dann alles Mögliche ein an diesen Bushaltestellen und bringen einen sozusagen zu den nächsten großen Verkehrsknotenpunkte. Das heißt beispielsweise in der nächstgrößeren Stadt zu einem Bahnhof oder sowas. Ja, und das ist zum Beispiel hochpraktisch, dass man mit diesen Sammeltaxis dann fahren kann, weil es für uns Blinde dann auch wieder kostenlos, weil es kein Taxi ist, sondern gilt als Busbeförderung. Und da wir die kostenlos Nahverkehr nutzen können, können wir das mit diesen Taxis eigentlich auch machen. Ja, also auf der einen Seite eine coole Idee, dass man überhaupt von A nach B kommen kann, noch dazu kostenlos. Und es macht auch wirklich eigentlich ja gar keinen Sinn, dass man mit einem PKW unterwegs ist, vielleicht alleine fahrend oder auch wenn man zu zweit ist, dann kann man immer noch 2 Personen mitnehmen oder sogar 3. Und die Autos fahren halt immer leer oder halb leer durch die Gegend. Und auf der anderen Seite gibt's ganz viele Menschen, die in dieselbe Richtung eigentlich kommen müssten und einfach nur zusteigen könnten. Es macht also durchaus natürlich Sinn, trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass es nicht ganz ungefährlich ist. Es ist zumindest ein potenzielles Risiko, dass man dort eingeht. Und das weiß ich immer nicht so genau, ob man das eingehen möchte. Hier haben wir das Problem. Man könnte ja jetzt sagen, wenn man zu zweit reist und unterwegs ist, dann ist man ein bisschen sicherer. Zu zweit kann man sich besser gegenseitig absichern, wenn man jetzt als Anhalter unterwegs ist. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt alleine im PKW unterwegs wäre, dann würde ich erstens keinen Mann unbedingt mitnehmen und schon gar nicht 2 Personen, weil dann hätte ich immer einen hinter mir, den ich überhaupt nicht mehr im Blick habe. Und das gäbe mir dann schon wieder ein komisches Gefühl, so wie es mir passiert ist mit der Anhalterin, die ich mit meinen jungen 19 Jahren mitgenommen habe. Es ist also nicht so ganz einfach. Und ich bin froh, dass da jeder so seine Überlegungen für sich hat und der eine sagt, ich habe noch nie schlechte Erfahrungen gemacht und das hat immer prima funktioniert, habe ich total nette, coole Menschen dabei kennengelernt und ich kann auch nicht immer ängstlich durch die Welt ziehen, passieren kann mir überall was, warum ausgerechnet dann, wenn ich als Anhalter bei jemandem ins Auto steige. Kann man so sehen, kann man eben auch anders sehen. Ich habe, wie gesagt, das Problem, dass ich in den 70ern und 80ern aufgewachsen bin mit Aktenzeichen XY und es mir zu dieser Zeit sehr verschärft eingetrichtert wurde, dass das mit das Risikoreichste sei, was man überhaupt nur tun könne. Wenn ihr dazu auch eine Meinung habt, lasst sie mich gerne wissen und somit habe ich euch heute mal etwas über die blauen Bänke auf dem Lande erzählt. Vielleicht gibt es unter euch welche, die die Bänke noch nicht kannten. Insbesondere wenn ihr in der Stadt wohnt, dann kennt ihr die vielleicht gar nicht. Und vielleicht seid ihr auch so ungefähr im selben Alter wie ich und habt ähnliche Erfahrungen gemacht und wurdet ähnlich gewarnt, wie gefährlich das alles sei. Das heißt, ich freue mich einfach, wenn ihr euch beteiligt und eure Meinung kundtut. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Passt immer schön auf euch auf. Was ich aus den ganzen vielen True Crime Episoden wirklich gelernt habe, da draußen kann es gefährlich sein. Da sind einige wenige einzelne bescheuerte Menschen dazwischen, die auch wirklich gefährlich werden können und an die darf man tatsächlich nicht geraten. Deswegen ständig ängstlich zu sein und ängstlich durchs Leben zu gehen, ist natürlich auch fatal. Deswegen gibt es keine wirklich echte Patentlösung dafür. Und es nützt mir, denke ich jedenfalls, auch wirklich nicht besonders viel, dass ich mir die ganzen True Crime Podcasts anhöre. Dadurch höre ich bloß, zu was Menschen in der Lage sind. Das kann ich immer wieder nicht begreifen. Also ich wundere mich jedes Mal wieder, denn ich denke dann immer, ich habe die heftigsten, schlimmsten Fälle erlebt, zu was Menschen fähig sein können. Und irgendwann kommt wieder eine Episode, da denke ich, das ist ja noch alles schlimmer. Zu was ist der Mensch denn wirklich in der Lage? Wie können Menschen so bestialisch eigentlich sein? Und das habe ich immer wieder durch diese True Crime Episoden dann auch erfahren. Was mich an diesen Fällen besonders interessiert, ist immer, wie unser Staat mit Opfern umgeht und wie unser Staat mit den Tätern umgeht. Das finde ich immer besonders spannend. Also auch wie dann die Gerichtsurteile verlaufen, wie das von der Staatsanwaltschaft verfolgt wird und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die mich an diesen True Crime Podcast vor allem interessiert und natürlich auch, ja, was Menschen anderen Menschen eben antun können. Gut, wir hören uns wieder. Beim nächsten Mal hier im Irgendwasser. Also immer schön auf euch Acht geben und bis dann. Tschüss, sagt euer König Kurt.
Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blindzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzeln.org. Oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzeln.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast-Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.